Wir fallen oft auf diese Confirmation Bias herein, die unsere Meinungen und Erwartungen bestätigt. Und deswegen ist ja die große Kunst, dass wir im Idealfall ja sehr unvoreingenommen in eine Situation gehen und auch viele Blickwinkel zulassen. Denn nur dann können wir uns ja einer objektiven oder einer unvoreingenommenen Wahrnehmung überhaupt nähern.
Servicekosmos. Geschichten, Flops und Menschmomente.
Mit Sabine Hübner
und Kirsten Henschel.
Sabine, ich überrumpel dich heute direkt mal zum Start der Folge. Wann hast du das letzte Mal so richtig daneben gelegen, weil du eine Situation falsch eingeschätzt hast?
Ich glaube, das passiert mir ehrlich gesagt fast jeden Tag, weil ich sage ja immer so schön, Erfahrung zementiert ja Vorannahmen. Und jede Vorannahme ist ja immer ein Stolperstein in einer unvoreingenommenen Wahrnehmung. Und nachdem ich schon ziemlich viel Erfahrung habe, das liegt einfach jetzt in meinem Lebensalter, stolper ich ganz oft in eine falsche Wahrnehmung. Ich erinnere mich an etwas, was auch ein bisschen lustig war. Das ist schon ein paar Monate her. Wir starten ja immer in unseren Seminaren mit Check-in-Fragen oder mit irgendwie so einem lockeren Warm-up. Und eine der Fragen war einmal, was würdest du tun, wenn du 1 Million Euro gewinnen würdest? Und sie unterhielten sich, die Teilnehmenden, so miteinander, was sie tun würden, und haben ihre Gedanken ausgetauscht. Und ich habe ein paar Stimmen herausmoderiert dann aus dieser großen Gruppe. Mhm. Und alle haben dann so gesagt, ja, also ich würde meine Wohnung abzahlen. Der andere hat gesagt, ich würde mir ein Haus kaufen. Die Dritten haben gesagt, sie machen eine Weltreise. Und das waren so die häufigsten Dinge. Alles hat sich, manche spenden, das waren so die Standardantworten. Und dann kam als letzte Stimme einer der Führungskräfte dran, so ein richtiger Bär, also so ein wirklich großer Mann, so ein Typ Wikinger, könnte man so sagen, ja, mit Vollbart. Und dann sage ich zu ihm, was würdest du denn tun? Und dann schaut er mich an und sagt, ich würde ein Brautmodengeschäft eröffnen. Und alle waren zuerst total ungläubig, haben ihn angestarrt, und dann entstand ein liebevolles Gelächter in der ganzen Gruppe, weil alle haben sich ertappt, dass sie alles gedacht hätten, nur nicht das. Mhm. Und er sagte dann, es war immer schon einer seiner Träume, ein Brautmodengeschäft zu haben. Und dazu muss man sagen, diese Veranstaltung war in einem Unternehmen, das eher aus einer nüchternen Dienstleistung kommt und auf gar keinen Fall aus Konsum oder Brautmoden. Also insofern hätte ich jetzt ungestützt eine Antwort geben müssen oder etwas einschätzen müssen, wäre ich garantiert falsch gelegen.
Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem Thema, Sabine. Thema Wahrnehmung und auch Vorannahmen. Immer wenn wir in eine Situation reinkommen, wir nehmen viel wahr, was um uns passiert, und dann treffen wir eine Annahme. So wird es sein. Genauso bei deinem Gesprächspartner zum Thema, was würdest du mit 1 Million tun? Also ich möchte es mal so sagen, unsere Wahrnehmung, die ist nicht immer unser zuverlässigster Freund. Die lässt sich ziemlich gerne beeinflussen und vom Wesentlichen ablenken. Und genau damit haben wir auch bei unserer ersten Kunst der Experience gespielt. Für uns jetzt war sie letzte Woche, wenn ihr die Folge hört, war sie vor exakt 2 Wochen. Und zwar hatten wir da eine multisensorische Wine Experience, bei der wir die Wahrnehmung unserer Gäste mit allen möglichen Gerüchen, den tollen Bildern an unserer Wand von Susanna Neunast, Farben und Geschmäckern so ein bisschen an der Nase rumgeführt haben. Und das Ergebnis waren ehrlich gesagt ziemlich viele überraschte und fast ungläubige Blicke, teilweise je nach Aufgabe, die wir da gegeben haben. Und da möchte ich jetzt einmal kurz nochmal mit dir drüber sprechen, Sabine, dass wir ein kurzes Resümee ziehen, weil ich glaube, egal ob man dabei war oder nicht, ist das sehr, sehr spannend, was wir so an Aha-Momenten zum Thema Wahrnehmung mitgenommen haben aus diesem Abend. Was ist dir da hängen geblieben, was dir aufgefallen ist oder was dir vielleicht auch unsere Gäste gespiegelt haben?
Ja, ich glaube, eine der eindrücklichsten Ergebnisse war ja die Zimtprobe. Dazu muss man wissen, dass wir Zimt nur riechen können, aber nicht schmecken. Und wir haben eine Blindverkostung von Zimt gemacht. Das heißt, einige Teilnehmende haben sich die Augen zugehalten, damit sie logischerweise nicht sehen, was sie da probieren, und die Nase, damit sie es nicht riechen können, und haben Zimt auf den, so ein bisschen wie bei Tequila, das Salz, Zimt auf den Handrücken gestreut bekommen und haben das ausprobiert und waren total erstaunt, dass das Zimt ist und dass man überhaupt nicht schmeckt, wie dieses Gewürz, also dieses, dass man dieses Aroma überhaupt nicht schmecken kann, sondern nur riechen kann. Ich glaube, das war etwas, was die Gruppe, die das ausprobiert hat, sehr überrascht hat. Und dann hatten wir ja Tast-Experiences und auch zum Beispiel ein Getränk. Es heißt zwar multisensorische Wine-Experience, aber es geht nicht um Alkohol. Wir hatten ja auch etliche Stationen, die alkoholfreie Getränke zum Beispiel von Fun-Namen mit dabei hatten oder auch von anderen Herstellern. Und an einer Station haben wir verproben lassen, wie viel Alkohol in dem Getränk ist. Und die Einschätzungen gingen total auseinander. Und am Ende war gar kein Alkohol in dem Getränk mit drin. Also wirklich die Frage, wie wir uns oft durch unsere erste Wahrnehmung täuschen lassen. Hätten wir jetzt eine ganze Flasche von dem Getränk getrunken, wäre es uns wahrscheinlich schon mal aufgefallen. Aber das war natürlich nicht der Sinn des Experiments. Und das ist ja genau der Grund, warum wir solche Event-Content-Formate anbieten, damit wir auf eine motivierende, überraschende, spürbare Art und Weise vor Augen geführt bekommen, dass unsere Wahrnehmung sehr, sehr fehleranfällig ist. Und wir wissen ja aus der Hirnforschung, dass wir über 90% unserer Wahrnehmungen, die wir haben, finden auf der unbewussten Ebene statt und nur sehr, sehr wenig Wahrnehmung wirklich auf der bewussten Ebene. Und deswegen arbeiten wir sehr, sehr gerne mit solchen Erlebnissen, um wirklich die Effekte spüren zu lassen. Denn das führt uns vor Augen, dass uns das natürlich jeden Tag auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen oder natürlich auch mit Kundinnen und Kunden genauso geht, dass jeder in jeder Situation eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung hat und dass wir vor allem nicht davon ausgehen dürfen, dass unsere eigene Wahrnehmung immer die richtige ist.
Mhm. Und dass auch das, was wir suggeriert kriegen vom Außen, unbedingt das ist, was stimmt. Also wir haben das ja ganz, ganz bewusst in eine falsche Richtung gelenkt. Jetzt zum Beispiel bei diesem Aperitif, den wir da probiert haben. Wir haben quasi mit unserer Frage vorausgesetzt, da ist Alkohol drin. Und die Menschen sollten rausfinden, wie viel es denn ist. Und dann gießt du das in ein schönes Glas ein, eins, das du auch mit einem Aperitif mit Alkohol verwenden würdest. Dann riechst du dran und es kommt dir irgendwie bekannt vor. Ich fand, es roch ein bisschen nach Ramazzotti irgendwie. Und hast dann natürlich auch diese Bitternoten und alles drin. Und in dem Moment, wo du davon ausgehst, da ist Alkohol drin, dann suchst du ja genau die Punkte, die diese Vorannahme bestätigen. Also nur darauf achtest du ja meistens dann.
Ja, absolut. Wir nennen das ja auch Bias. Es gibt ja auch ein Wort, es gibt kein deutsches Wort dafür. Man könnte sozusagen, das sind Verzerrungen in der Wahrnehmung. Und diese Bias führen ja dazu, dass wir das, was wir kennen, oft gerne bestätigen wollen. Und das ist genau das, was du gerade eben beschrieben hast, Kirsten. Es gibt so diese Confirmation Bias. Das sind Bestätigungsfehler, könnte man sagen, oder Bestätigungsverzerrungen, dass wir etwas, was wir kennen, bestätigen wollen und dadurch in die Falle tappen. Und das passiert natürlich nicht nur bei einer multisensorischen Wine Experience, sondern das passiert in unserer täglichen Wahrnehmung. Ganz egal, ob wir einen Post lesen irgendwo in den sozialen Medien oder ob wir in der Zeitung etwas lesen oder ob wir in einem Gespräch oder einer Diskussion sind mit anderen Menschen. Wir fallen oft auf diese Confirmation Bias herein, die unsere Meinungen und Erwartungen bestätigt. Und deswegen ist ja die große Kunst, dass wir im Idealfall ja sehr unvoreingenommen in eine Situation gehen und auch viele Blickwinkel zulassen. Denn nur dann können wir uns ja einer objektiven oder einer unvoreingenommenen Wahrnehmung überhaupt nähern.
Jetzt ist da natürlich die große Frage, wie mache ich das? Also wenn ich mir vorstelle zum Beispiel, ich habe eine Situation mit einem Kunden, da kommt mir irgendwas bekannt vor aus einer anderen Situation, die ich mit einem Kunden mal hatte und ich bin sofort genervt, weil ich denke, boah, jetzt kommt schon wieder so einer. Das ist ganz, ganz schwer, das abzustellen.
Naja, wir nehmen ja immer wahr. Und das ganz Entscheidende ist, dass wir uns die Frage stellen, okay, was nehme ich wahr? Und dass wir dann die Wahrnehmung nicht sofort in eine Schublade schieben, sondern dass wir uns sehr bewusst stellen, okay, was nehme ich wahr? Ein Kunde kommt rein, geht ganz zügig auf mich zu. Das nehme ich wahr. Und dann kann ich mich ja fragen, was könnte das alles sein? Also nicht sofort Schublade, oh Gott, der hat wenig Zeit oder der ist wütend oder der kommt mit einer Reklamation, sondern dass ich sage, was könnte das alles sein? Dass ich sage, okay, er könnte es eilig haben, er könnte verärgert sein. Es könnte aber sein, dass er sich freut auf mich und deswegen so zügig auf mich zugeht, damit er ja mit mir ins Gespräch kommt und nicht mit einer Kollegin oder einem Kollegen. Es gibt ja ganz, ganz viele Gründe, die dahinter stecken können. Und das kann ich mir bewusst machen, dass ich also mehr Interpretationsvarianten zulasse und nicht sofort mein erstes Gefühl, meinen ersten Impuls. Denn das ist ja genau das, was oft diese Confirmation Bias aussagt, dass ich den ersten Impuls bestätige, sondern mir die Frage stelle, was könnte das alles bedeuten? Und da in mehrere Richtungen denke und nicht nur in eine Richtung.
Das klingt jetzt, wenn du es so sagst, so super easy. Aber wenn man in der Situation dann ist, teilweise, keine Ahnung, man räumt gerade ein Regal ein, man hat gerade eine E-Mail geschrieben und ist eigentlich irgendwie im Stress und hat gar keine Zeit, dann ist es, glaube ich, ganz schwer, da einmal rauszuzoomen und neutral erfragen, was ich da jetzt gerade wahrnehme.
Ja, was hier oft stattfindet, ist, dass wir eine Momentaufnahme haben. Also wir haben eine Momentaufnahme von einer Situation, aber es ist eben immer nur eine Momentaufnahme. Und jede Momentaufnahme hat einen Kontext. Und entscheidend ist es, dass wir den richtigen Kontext herausfinden. Also nur wenn wir die Momentaufnahme mit einem Kontext verbinden, können wir ja eine Situation richtig interpretieren. Und eine Möglichkeit ist die ich gerade genannt habe. Die zweite Möglichkeit ist natürlich auch die, dass ich Fragen stelle, um den richtigen Kontext herausfinde und auch zum Beispiel meine Wahrnehmung ausspreche. Bleib nochmal bei dem Beispiel, das ich jetzt gerade so eingebracht habe. Wenn jemand so im Stechschritt auf mich zukomme, dass ich sage, sie kommen mit ganz flotten Schritt auf mich zu, sehe ich es richtig, dass sie es eilig haben. Dann sagt vielleicht jemand, nee, ich habe es gar nicht eilig, sondern es kommt vielleicht was ganz anderes dabei herum. Ja, also dass ich Wahrnehmung auch wirklich artikuliere und ausspreche und nicht nur im Kaffeesatz herumstoche. Mhm. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und damit bilde ich mir ja auch einen Gesamtkontext, damit schaffe ich mir ein Bild von einer Situation und kann eben auch in mehrere Richtungen denken. Von diesem Bias gibt es übrigens ganz viele. Also ich habe jetzt mal eine rausgegriffen, das ist diese Confirmation Bias, ja. Aber es gibt auch einen Halo-Effekt oder einen Horn-Effekt. Beim Horn-Effekt ist es zum Beispiel so, dass wir, wenn wir etwas Negatives wahrnehmen, dass wir sofort nach negativen Bestätigungen suchen, das heißt nach allen Dingen, die uns negativ auffallen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Man hat vielleicht ein Bewerbungsschreiben auf dem Tisch oder ein Dokument und da sind Rechtschreibfehler drin. Und automatisch, wenn ich ein orthografischer Profi bin, also jetzt behaupte es mir für mich, ich habe Sprache studiert, ja, dass ich Orthografie ist für mich etwas sehr wichtig, fallen mir natürlich sofort Rechtschreibfehler auf. So, und jetzt kommt die Gefahr, das ist eben, sagt eben dieser Horneffekt darauf, dass ich einzelne negative Eindrücke herauspicke und sie so verallgemeinere, dass ich die ganze Bewerbung als negativ betrachte. Obwohl vielleicht die Person durchaus viele Talente und Fähigkeiten hat, aber vielleicht eine Rechtschreibschwäche oder was auch immer. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob man das korrigieren lassen könnte oder ob man da drüber lesen lassen könnte oder ob man vielleicht von vornherein sagt, das sind meine Stärken, das ist meine Schwäche. Auch wenn ich jetzt nicht so der Stärken-Schwächen-Typ bin, ja, aber dass man damit ganz offen umgeht, dann kann man auch so eine Situation ganz anders einschätzen. Und das haben wir sehr häufig. Und das ist übrigens umgekehrt in Sachen Service bei den Kunden uns gegenüber ja auch so. Also wenn der Kunde bei der Tür reinkommt und es ist zum Beispiel unordentlich oder keine Ahnung, tote Fliegen im Schaufenster oder sowas, dann schließe ich ja sehr schnell von den toten Fliegen auf die Beratungskompetenz oder ähnliches. Ja? Also das bestätigt dieser Horn-Effekt, dass wir von einer negativen Situation auf etwas, insgesamt ein negatives Bild haben. Und das Gleiche gibt es natürlich im Positiven, dass wir etwas Positives wahrnehmen, das ist der Halo-Effekt, dass wir etwas sehr positiv wahrnehmen und nur noch die positiven Dinge sehen, obwohl es vielleicht Dinge gibt, die kritisch zu betrachten sind. Das heißt, ich bleibe nochmal bei diesem Bewerbungsthema oder auch in der Kundensituation, das habe ich auch schon gehabt, zum Beispiel an der Hotline, das ist ein gutes Servicebeispiel, ja, dass ich an der Hotline einen extrem freundlichen, herzlichen, sprühenden Menschen am Telefon hatte, in einem technischen Kontext, und wir eine Lösung gefunden haben am Telefon und ich einen sehr, sehr guten Eindruck aufgrund dieser Kommunikationskompetenz mit rausgenommen habe. Dann gibt es ja oft hinterher direkt die SMS-Befragungen, dass man auch dem Mitarbeiter oder den Mitarbeitenden ein positives Feedback geben kann. Das habe ich dann gemacht und ein paar Tage später hat sich herausgestellt, dass inhaltlich das Gespräch komplett inkompetent war. Also alles, die Lösung war überhaupt keine Lösung, sondern das war, möchte man drastisch sagen, alles Bullshit, ja. Und trotzdem habe ich ihm super Feedback gegeben, aber am Ende war die Lösung gar keine Lösung. Und das beschreibt dieser Halo-Effekt.
Spannend. Aber das heißt auch, gerade wenn wir beim Thema Wahrnehmung sind, dass es umso wichtiger ist, dass die gesamte Customer Experience stimmt. Also wenn ich auf das Beispiel gerade mit den Fliegen nochmal zurückkomme, wenn ich in den Laden reinkomme und da liegen tote Fliegen und die haben das beste Servicepersonal des ganzen Landes, dann nehme ich das vielleicht gar nicht wahr, weil ich dann schon in einem völlig anderen Modus bin, wenn ich in diesen Laden reinkomme. Und andersrum kann man darüber dann natürlich auch sehr, sehr viel drehen, dass man sagt, okay, unsere Mitarbeitenden sind noch nicht so fit bei dem Thema, wir arbeiten daran, aber wir schauen jetzt erstmal, dass hier, sag ich mal, vorne alles schick ist und dann gucken wir uns das an, wie es hinten ist. Und trotzdem haben die Leute vielleicht ein gutes Gefühl.
Ja, dass wir einfach gute Voraussetzungen schaffen. Also, dass wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass Menschen mit einem positiven Vorurteil wie wir das ja nennen, in ein Gespräch gehen und nicht mit einem negativen Vorurteil. Es gibt ja auch ein positives Vorurteil, ja. Also, dass wir es schaffen, dass Menschen mit einem positiven Vorurteil ins Gespräch gehen. Ich bin ja manchmal traurig, dass ich ja auf Menschen treffe, die sehr kompetent sind, auch richtig was können, aber eben durch das Vernachlässigen vom Rundherum in der Wahrnehmung, ja, ein negatives Vorurteil schaffen und es ja dann sehr anstrengend ist, diese Schublade dann sozusagen wieder zu öffnen, in der man steckt. Das ist ja häufig das, was wir antreffen. Das positive Vorurteil, auf das am Ende dann keine Kompetenz folgt, das wäre ja, wie soll man sagen, ein Schein, den wir ein billiger Schein, den wir schaffen, da wollen wir ja nicht hin, sondern dass wir unsere Fähigkeiten, die wir haben und unsere, ja, nicht nur die Kompetenz, sondern auch eben die Service Experience, dass wir die wirklich so gut darstellen, wie sie ist und nicht schlechter erscheinen lassen, als sie ist.
Sabine, wir hatten jetzt schon sehr viele Beispiele aus dem Thema Service und Wahrnehmung und wir hatten am Anfang unsere Kunst der Experience. Vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, warum machen wir das überhaupt? Warum versuchen wir, so einen anderen Fokus bei unseren Veranstaltungen zu setzen, wenn wir es auch einfach so sagen könnten, wie wir es jetzt gerade gesagt haben?
Ich mag ja gerne über die Grenzen hinausdenken und auch interdisziplinär, könnte man sagen, denken. Und deswegen ist die Verbindung von unterschiedlichen Disziplinen wie Kunst und Business, Wahrnehmung, echte Menschbegegnung etwas, was auf den ersten Blick nicht zusammengehört, auf den zweiten Blick aber extrem gut zusammenpasst. Und diese Verbindungen mag ich herstellen, weil ich ja auch beim Thema Empathie immer sage, je mehr Kontraste wir in unser Leben lassen, umso besser ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Und was ja meine Idee war mit der Kunst der Experience, dass wir Kontraste aufeinander prallen lassen und miteinander verschmelzen, um unterschiedliche Wahrnehmungskanäle zu öffnen. Das ist das Kernziel dabei. Denn, und jetzt komme ich nochmal zurück auf das Thema Empathie. Das, glaube ich, weiß jetzt wahrscheinlich schon fast jeder, der uns regelmäßig zuhört, dass ich immer sage, Empathie ist für mich die wichtigste menschliche Fähigkeit der Zukunft. Und das Besondere, was wir Menschen ja haben im Vergleich zu KI und zu digitalen Möglichkeiten, ist ja, wir haben eine Sinneswahrnehmung. Wir haben einen Tastsinn. Wir können riechen. Wir können hören, gut hören und sehen, vielleicht kann an der einen oder anderen Stelle die digitale Welt auch, aber wir können etwas schmecken. Wir haben also eine unglaublich großartige Sinneswahrnehmung. Oder zumindest haben wir die Möglichkeit, eine großartige Sinneswahrnehmung zu haben. Und wenn du nur mal die Hand herausnimmst, die Hand ist wirklich ein Wunderwerkzeug. Eine Hand hat 27 Knochen, 33 Muskeln, 17.000 Tastsensoren. Also es ist ein wirkliches Wunderwerkzeug und das macht den Menschen auch so besonders. Oder die Haut, wir haben nahezu 1,8 Quadratmeter Haut und jeder Quadratzentimeter Haut hat 2500 Rezeptoren. Das muss man sich mal vorstellen.
Boah, das ist ja, das ist richtig viel.
Unglaublich, ja. Deswegen ist unsere Sinneswahrnehmung sowas Einzigartiges. Und diese Sinneswahrnehmung wollen wir auch einsetzen, die Sinneswahrnehmung aller Sinne. Und deswegen möchte ich das machen, dass wir eben viel mehr dort Erlebnisse schaffen durch unsere Sinneswahrnehmung und damit auch unseren Blickwinkel erweitern. Mhm. Und das halte ich in unseren Zeiten für extrem wichtig und das im echten Gespräch. Deswegen haben wir ja keine digitalen Veranstaltungen in der Kunst der Experience, sondern machen die ja bei uns im Büro mit echten Gästen, mit echten Menschen, mit echten Gesprächen, mit echten Erlebnissen, die wir synchronisieren, teilen und austauschen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass das wichtig ist für uns als Menschen und auch als Gesellschaft, dass wir diese Erlebnisse wieder häufiger haben und mehr miteinander teilen. Und das hat man ja gesehen an dem Abend, dass alle diejenigen, die da waren, mit einem großen Lächeln und wir ganz vorne mit einem großen Lächeln aus dem Abend rausgegangen sind und viel Freude hatten bei diesen Erlebnissen.
Das war ja jetzt alles echt Menschbegegnung und offline, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja.
Aber ich glaube auch mit Blick auf das Thema KI, was du schon kurz angesprochen hast, ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere Wahrnehmung hinterfragen, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von Wahrnehmungstäuschungen, das da auf uns einprasselt jeden Tag. Und das zu hinterfragen, da muss man sehr, sehr logisch denken können, um es zu entlarven. Oft entlarvt man es auch nicht, weil man die Technik dahinter gar nicht versteht. Und ich glaube, das macht's auf Dauer schon was mit unserer Gesellschaft, dass wir unsere Wahrnehmung ganz anders schulen und hinterfragen müssen und dann vielleicht auch nicht mehr so unvoreingenommen in die Echtmenschkontakte gehen können.
Naja, man kann sagen, wir können nicht mehr glauben, was wir sehen.
Ja.
Und es beginnt aus meiner Sicht mit dem Bewusstsein und mit dem Wissen, dass wir nicht mehr glauben können, was wir sehen. Also, dass wir uns das bewusst machen und wirklich verinnerlichen. Und das macht es natürlich, du hast ja gerade eben gesagt, das macht es ja nicht einfacher. Denn wir haben ja gerne Vertrauen. Wir wollen ja auch gerne, das ist ja anstrengend. Also wenn wir alles permanent hinterfragen müssen, machen wir uns jetzt nichts vor, das ist anstrengend. Es braucht aber diese Anstrengung und wir dürfen nicht aufhören zu hinterfragen. Denn sonst ist tatsächlich die Gefahr groß, dass wir uns manipulieren lassen können. Und das ist eine große Gefahr, das ist gesellschaftlich eine große Gefahr, das ist im Miteinander eine große Gefahr und das ist für unsere Freiheit eine große Gefahr. Und das Thema Freiheit ist für mich, wie wir wissen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Freiheit ist einer meiner größten Werte und ich sage immer, Treue gibt es nur in Freiheit. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass uns das bewusst ist und dass wir uns die, ich sage das sehr bewusst so, dass wir uns die Mühe machen, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, zu hinterfragen. Und wir können natürlich nur dann Dinge hinterfragen, wenn wir auch ein hohes Maß an Wissen haben. Das heißt, Bildung ist existenziell. Je mehr wir wissen, umso mehr können wir hinterfragen. Je gebildeter wir sind, umso besser können wir Dinge hinterfragen. Und deswegen freue ich mich auch so, dass wir ein Bildungsunternehmen sind und wir gehen ja auch in die Bresche an vielen Stellen für das Thema Bildung. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel für vieles, oder ich möchte nicht sagen für alles, aber für wirklich sehr, sehr vieles, um dort mündige Menschen zu bleiben und uns unsere eigenen Blickwinkel und Meinungen bilden zu können. Und da kann man auch den Bogen wieder schließen zu dieser Confirmation Bias. Ja? Wenn ich einen sehr eingeschränkten Blickwinkel habe, dann bestätige ich natürlich auch sehr einfache Botschaften. Und je größer der Blickwinkel ist, je mehr wir um die Ecke denken, umso mehr sind wir in der Lage, diese Confirmation Bias auch sehr bewusst auszuschalten. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich finde übrigens ein sehr wichtiger Faktor für die jungen Menschen, die jeden Tag mit Social Media und Co., mit digitaler Welt groß werden und vieles andere gar nicht mehr kennen. Viele Menschen lesen keine Bücher mehr und holen sich ihre Informationen aus diesen Kanälen. Das ist per se nicht verwerflich, überhaupt nicht. Ja. Was aber wichtig ist, dass wir sehr vielseitige Informationsquellen haben. Also dass wir nicht einseitige Informationsquellen haben und an TikTok alleine glauben, sondern dass wir sehr vielseitige Informationsquellen haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich Medien aus unterschiedlichen Ländern nebeneinander lege und oft schmunzeln muss, wie unterschiedlich die Berichterstattungen sind, alleine schon in unserer Dachregion auf bestimmte Situationen. Und dann schaue ich mir die unterschiedlichen Blickwinkel an und bilde mir dann daraus meine eigene Meinung. Aber das ist nichts, was einfach geht, machen wir uns nichts vor, sondern das braucht schon das Wollen.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist sehr, sehr wichtig ist, dass man das dann auch machen möchte, dass einem das irgendwie am Herzen liegt, weil ich glaube, viele, keine Ahnung, die fühlen sich wohl in ihrer Bubble, die hinterfragen die Bubble auch gar nicht. Und da ist es, glaube ich, super entscheidend, dass man den richtigen Weg des Hinterfragens findet. Also jetzt so, wie wir das bei den Veranstaltungen machen, dass wir eben nicht damit arbeiten, dass wir den Menschen irgendwie die Zuversicht und das Vertrauen nehmen in einem negativen Sinne und sagen, alles ist furchtbar und ihr werdet überall über den Tisch gezogen und überall wird eure Wahrnehmung in eine Richtung gelenkt, wie die Menschen das wollen, die euch das zeigen, sondern dass man begeistert dafür, also dass man eben diese Aha-Effekte schafft, dass man coole Fakten rausgreift, dass man das selber in einem positiven, spielerischen Rahmen erlebt und darüber dann vielleicht ins Grübeln kommt und nicht, weil einem das Vertrauen in alles genommen wird.
Absolut, das ist ein total wichtiger Aspekt, den du gerade ansprichst. Weil dann wird es ja echt schwer wie Steine schleppen. So, dann fühlt sich das ja so, oh Gott, ja, Das soll ich jetzt alles machen. Und ich empfinde zum Beispiel, über das haben wir auch schon manchmal im Podcast gesprochen, ich empfinde unseren Lunch, unseren Team-Lunch auch immer für mich als einen wichtigen Punkt des Tages, in dem wir ja unterschiedliche Blickwinkel austauschen. In Gesprächen, die ja gar nichts mit unserem Job zu tun hat, wir haben ja ausschließlich persönliche Gespräche bei unserem Lunch. Und wenn ich da eure Gedanken höre und eure Blickwinkel höre und ihr hört meine, dann sind die ja nicht immer gleich. Oder auch untereinander, eure sind ja auch nicht immer gleich. Ja. Aber das ist ja das Wertvolle dabei. Wir haben ja auch bei unserer Kunst der Experience, jetzt bei unserem ersten Abend mit unserer multisensorischen Wine Experience, ja auch die Teilnehmenden alleine erforschen lassen, bei jedem Bild, bei jedem Kunstwerk und bei jedem Getränk, das wir dazu ausgesucht haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, dass sie alleine ihre Wahrnehmung erforschen. Also wir haben ja nicht was vorgegeben, sondern jeder sollte ja seine eigenen Schlüsse ziehen können. Das war uns ja sehr wichtig, weil sonst würde man nichts anderes machen, als unsere Gedanken jemandem aufzuzwingen, sondern dass wir manchmal überrascht haben mit bestimmten Experimenten und vor Augen geführt haben, dass unsere Wahrnehmung eben fehleranfällig ist, auf der anderen Seite aber jeder auch probieren konnte.
Ja.
Und das ist ja das Schöne, dass wir ja nicht immer das Gleiche wahrnehmen und dass wir dann zu den unterschiedlichen Wahrnehmungen ins Gespräch gehen können und dann herausfinden können, welche Aspekte es gibt, und jeder kann für sich ja ein Fünkchen Wahrheit haben.
Absolut. Sabine, das würde ich jetzt einfach mal als Schlusswort stehen lassen. Ich sehe nämlich gerade, unsere Uhr zeigt schon wieder das Ende der Folge an. Also das war's wieder von uns aus dem Servicekosmos. Wenn du nicht noch was ganz dringend loswerden möchtest zu dem Thema?
Ich möchte vielleicht nur sagen, dass das so ein schönes Thema ist. Es ist kein Softie-Thema, sondern es ist am Ende ein Thema, das sehr über viele Situationen sehr, sehr klar entscheidet. Deswegen möchte ich alle einladen, auch Freude, so viel Freude wie wir, an diesem Thema zu finden. Und was unsere Kunst der Experience betrifft, wir haben ja noch ein paar Veranstaltungen, da haben wir jedes Mal einen anderen Themenfokus, aber es geht jedes Mal um die Kunst der Experience. Und wie ich sage, Experience ist eine Kunst. Wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Customer Experience, ist jeden Tag eine Kunst, und umgekehrt ist Kunst eine Experience. Und ich freue mich, wenn der oder die eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer Lust hat, bei einer unserer Veranstaltungen mit dabei zu sein, hier auch seine eigene Wahrnehmung zu schärfen und zu erweitern und, wie du schon gesagt hast, mit viel Freude mit anderen Menschen zu teilen.
Ja, ein paar Eindrücke seht ihr auf jeden Fall auch auf Social Media bei uns. Wenn ihr da mal durch unseren Feed scrollt, dann seht ihr, wie es aussah bei der Veranstaltung hier, wie die Stimmung war. Es war ganz großartig. Wir haben ganz tolle Bilder und auch ein Video von der Veranstaltung. Also schaut euch das gerne mal an. Und wie Sabine eben schon gesagt hat, es ist ganz toll, wenn ihr vielleicht auch in das Thema eintauchen wollt und vor allem Freude daran habt und vielleicht auch eure Mitmenschen mit da reinziehen möchtet. Vielleicht indem ihr ihnen die Podcast-Folge weiterschickt. Aber mit der Zimt-Challenge geht's auch, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also die könnt ihr auch super easy zu Hause einmal ausprobieren mit Freunden und Familie. Einfach Augen zu, Nase zu halten und dann der Person Zimt auf den Handrücken streuen und dann probieren lassen. Und wir versprechen euch, es wird niemand beim Ablecken des Handrückens erkennen, dass es Zimt ist, weil unsere Wahrnehmung eben doch so leicht zu verfälschen ist. Und in diesem Sinne sage ich ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis zur nächsten Folge.
Ganz genau, auf bald.